Hier ist 454 Mülheim, der Podcast mit interessantem, informativem und Geschichten von der Stadt am Fluss.
Pfarrerin Alexandra Cordes zum Thema der diesjährigen Passionszeit: Üben, 7 Wochen ohne Stillstand.
Die diesjährige Fastenaktion der evangelischen Kirche heißt Üben, 7 Wochen ohne Stillstand. Fastenzeit. Ich soll üben? Was soll ich denn eigentlich üben? Und was heißt denn 7 Wochen ohne Stillstand? Wir haben ja nicht das Gefühl, dass unsere Welt stillstehen würde, zumindest nicht in diesen Zeiten. Vielleicht in den vergangenen 2 Jahren, wenn durch Corona eigentlich die Welt gefühlt stillgestanden hat. Was soll das also jetzt? Es geht zurück auf die 40 Tage, die Jesus in der Wüste verbracht hat. Dort hat er gefastet, um sich neu auszurichten, um den Kopf frei zu kriegen, um zu überlegen, wie es mit ihm und mit Gott weitergehen soll. Und das soll eigentlich die Fastenzeit sein. Es geht darum, in diesen 40 Tagen bis Ostern im Kopf zu fasten. Das ist die Idee der Aktion der evangelischen Kirche. Also nicht darum, sich einzuschränken, keine Süßigkeiten zu essen, keinen Alkohol oder sonstige Dinge, sondern sich im Kopf neu auszurichten. Sozusagen einen Ausstieg zu wagen aus dem ganz normalen Leben, das ich sonst führe. Vielleicht einfach mal Dinge ganz anders zu machen, was Neues auszuprobieren. Und wenn ich was Neues mache, dann muss ich das meistens erstmal üben. Denn das gelingt ja nicht sofort. Und wenn ich etwas Neues machen möchte, dann brauche ich erstmal eigentlich ein Ziel. So war das Thema der ersten Fastenwoche, mein Ziel in den Blick zu nehmen. In der heutigen Fastenwoche geht es um das Thema Loslegen. Und dazu ist ein Vers aus dem Buch der Sprüche ausgewählt worden, aus dem 24. Kapitel. Da heißt es: Ein Gerechter fällt 7-mal und steht wieder auf. Mich hat das ehrlich gesagt ein bisschen erinnert an diesen Spruch, und ich glaube, den kennen Sie alle: Hinfallen, aufstehen, Krone richten und weitergehen. Denn dieser Vers sagt ja etwas von Scheitern, aber vielleicht auch von Gelingen. Und er sagt, auch der gerecht ist, muss erstmal üben. Auch Gerechtigkeit müssen wir üben. Und ich glaube, im Blick auf die derzeitige Situation mit dem Terror, den Putin aus Russland über die Ukraine gebracht hat, müssen wir ganz gut aufpassen, was eigentlich Gerechtigkeit ist und was das heißt. Also Gerechtigkeit üben ist also gar nicht so einfach. Und wir dürfen hinfallen. Ein Gerechter fällt 7-mal hin. Und 7-mal heißt eigentlich jetzt nicht wirklich im wörtlichen Sinne 7-mal, sondern 7 ist eigentlich die Zahl der Ganzheit, der Fülle. In 7 Tagen wurde die Erde geschaffen, am 7. Tage ruhte Gott. Also in der Bibel ist das eine besondere Zahl und heißt eigentlich, ja, immer wieder. Und wenn wir fallen, wir können wieder aufstehen. Es geht weiter. Und diese Woche will uns eigentlich ermutigen zu sagen, du kannst einfach was Neues ausprobieren. Du bist nicht zu alt und es ist auch nie zu spät, etwas zu tun. Und einfach die Frage an Sie, ja, wann haben Sie sich denn wirklich getraut, einfach mal ins kalte Wasser zu springen und etwas auszuprobieren? Etwas ganz Neues, etwas ganz anderes. Und dazu will uns die Fastenaktion in dieser Woche ermutigen. Und vielleicht empfinden Sie es ja auch so, wie es ein Mensch mal formuliert hat. Und plötzlich weißt du, es ist Zeit, etwas Neues zu beginnen und den Zauber des Anfangs zu spüren. Amen.
Thank you.
freue ich mich ganz besonders auch noch über ein kleines Interview mit Pfarrerin Alexandra Cordes. Hallo Alexandra, schwere Zeiten auch für euch in der evangelischen Kirche.
Auf jeden Fall schwere Zeiten, weil ich sag mal, die Situation in der Ukraine, also dieser Terror, sag ich mal, der über die Menschen da gekommen ist, ich mag es gar nicht Krieg nennen, weil auch im Krieg gibt es Regeln und das, was da von Russland aus durch Putin passiert, finde ich, ist wirklich Terror und Barbarei und hat auch keine Kriegsregeln. Beschäftigt natürlich Menschen sehr. Und wir haben vermehrt mit Menschen zu tun, die Angst haben oder auch panisch sind, gerade ältere Menschen, die selber Fluchterfahrungen haben und Krieg als Kind erlebt haben. Und das bewegt natürlich alle Gemüter, das muss man so sagen. Und die Ohnmacht der Menschen ist, denke ich, jedem abzuspüren. Und jeder hat das Gefühl, so was kann ich eigentlich machen? Die Menschen wollen etwas tun. Aber das, was wir wirklich immer tun können, ist genau das alles im Gebet vor Gott zu bringen, ihm das anzuvertrauen, was uns beschäftigt, was uns Angst macht, wo wir uns sorgen, wo wir ihm Menschen ans Herz legen. Das ist das, was wir eben immer tun können. Und das, was wir ganz konkret machen können, ich finde immer beten und handeln gehört beides zusammen. Weder das eine allein reicht aus, ist natürlich den Menschen unsere Hilfe durch Geldspenden oder durch Sachspenden eben zukommen zu lassen. So, das ist halt das, was wir tun können.
Ihr habt angefangen in den letzten Wochen mit Sachspenden. Jetzt wissen wir, dass eigentlich die Sachspenden soweit alle unterwegs sind und soweit alle auch in Polen und in den angrenzenden Ländern angekommen sind und auch in der Ukraine. Jetzt geht es in der Hauptsache noch um Geldspenden, damit die Helfer vor Ort das Ganze dann auch in entsprechend zielgerichtete Sachspenden umwandeln können.
Das ist richtig. Also letztendlich muss man wissen, dass eigentlich den Menschen vor Ort mit unserem Geld viel mehr geholfen ist, weil wir natürlich mit den Sachspenden natürlich auch Fluchtwege blockieren, wenn LKWs unterwegs sind. Ne? Und so, aber natürlich ist ja auch das Bedürfnis der Menschen, da helfen zu wollen und bestimmte Dinge, die eben vor Ort auch nicht mehr zu kriegen sind, wie bestimmte Hygieneartikel, die dann eben an der polnischen Grenze wirklich aus sind, wie Zahnpasta und andere Hygieneartikel eben auch dorthin zu schicken. Aber eigentlich hilft es den Menschen mehr, unser Geld zu geben, ne? Weil dann die Hilfsorganisationen konkret vor Ort eben helfen können. Und deswegen hatten wir uns entschieden zu sagen, wir machen eine Woche eben auch mit Sachspenden, aber beschränken uns jetzt wirklich darauf zu sagen, wir können mit unserem Geld helfen, auch wenn sich das für uns manchmal so kalt anfühlt.
In der nächsten Woche feiert ihr in der Erlöserkirche einen Friedensgottesdienst, nächsten Sonntag am 20. um 11.15 Uhr. Da steht dann der Frieden für die Ukraine im Mittelpunkt.
Wir hatten den Gottesdienst lange geplant und eigentlich sollte es ein Gottesdienstspaziergang sein zur Passionszeit. Das hatten wir im vergangenen Jahr eben auch gemacht und dann ist aber im Vorbereitungsteam irgendwie klar gewesen, das passt jetzt nicht so wirklich und so richtig und deswegen haben wir uns entschieden, besser gesagt, meine Kollegin Anja Strelau macht das federführend, zu sagen, und jetzt soll es um das Thema Frieden gehen. Und das Vorbereitungsteam plant eben auch, nicht nur in der Kirche zu sein, sondern auch eine Aktion draußen auf dem Sunderplatz zu machen, sichtbar ein Zeichen des Friedens zu setzen. Allen, denen das ein Anliegen ist, sind natürlich herzlich eingeladen, eben nächsten Sonntag, 20. März, 11.15 Uhr, an der Erlöserkirche mit dabei zu sein.
Darüber hinaus bietet die evangelische Kirche Angebot der offenen Kirche. Ich glaube, in der Petrikirche findet was statt. Und aber auch in diversen anderen Kirchen gibt es dann die offene Kirche.
Also das ist so entstanden an dem Donnerstag, als Russland sozusagen die Ukraine angegriffen hat, haben wir ganz schnell gedacht, oh je, jetzt ist es wirklich passiert, was keiner von uns hat zu glauben wollen, dass er das wirklich wagt. Und da ist sehr schnell in einer konzertierten Aktion entschieden worden, dass jeden Donnerstag um 12 Uhr in der Petri ein Friedensgebet stattfindet, das angeleitet wird eben durch einen Liturgen, eine Liturgin und auch kirchenmusikalisch gestaltet von eben den Pfarrerinnen und Pfarrern und den Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusikern unseres Kirchenkreises für die ganze Stadt. Und ebenfalls am Donnerstag eben abends von 18 bis 19 Uhr ist die Johanneskirche an der Aktienstraße geöffnet zum eigenen Gebet sozusagen offene Kirche, aber es ist auch immer jemand da, der ansprechbar und zu Gespräch bereit ist und es wird auch immer kirchenmusikalisch untermalt. Aber es ist jetzt nicht in dem Sinne ein richtig angeleitetes Friedensgebet, aber es wird auch ein Text gelesen, also nicht nur Stille und Schweigen. Und man kann eine Kerze entzünden und da eben zum eigenen Gebet da sein. Ich denke, in den Gemeinden wird es an der einen oder anderen Stelle auch immer wieder nochmal ein Friedensgebet geben. In der Kirchengemeinde Speldorf gibt es regelmäßig Treffen des Friedensgebets. Immer vergangenen, weiß ich nicht wie viele Jahren, die das schon machen. Das gibt es natürlich auch weiterhin. Und wie unser Gottesdienst jetzt am 20. März, wird es sicherlich in den anderen Kirchengemeinden auch noch besondere Gottesdienste oder auch mal ein Friedensgebet geben. Aber die regelmäßigen Dinge sind immer donnerstags. 12 Uhr Petrikirche und 18 Uhr Johanneskirche an der Aktienstraße.
Ich glaube auch, das ist ziemlich wichtig, dass gerade in diesen Zeiten in den Kirchen Gemeinschaft da ist und dass die Leute merken, sie sind bei all ihren Ängsten und den Trauermomenten nicht alleine. Ne? Ich denke, das ist sehr, sehr wichtig.
Ja, ich sag mal, du kannst ja dieses Thema auch gar nicht ausblenden, weil es ja unseren Alltag so bestimmt, die Nachrichten und was uns in den Medien begegnet. Und natürlich wird es auch in den, sag ich mal, Veranstaltungen der Gemeinde immer auch seinen Raum haben. Ne, wir machen ja hier in Heißen Passionsandachten immer dienstagsabends und natürlich hat das da auch seinen Ort. Oder wir machen für Schülerinnen und Schüler Frühschichten und auch da wird natürlich die Situation in der Ukraine und dieser Krieg immer auch seinen Raum und sein Thema haben. Ne, und so wird das natürlich ja auch in den Sonntagsgottesdiensten auch immer da sein, weil es einfach unser Leben und unseren Alltag so bestimmt.
Alexandra, vielen lieben Dank für das Interview und wir bleiben jetzt bis natürlich über die Passionszeit bis zur Osterzeit wieder gemeinsam auf Sendung und da freue ich mich ganz besonders drauf.
Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank.
Okay, dank dir.
Neues aus dem Hundsbuschviertel mit Anna Maria Allegressa.
Jetzt freue ich mich auf ein Gespräch mit meiner Freundin Anna Allegressa. Und ihr wisst, jetzt heißt es wieder Neues aus dem Hundsbuschviertel. Und die Anna ist nicht nur diesmal zuständig fürs Hundsbuschviertel, sondern auch schon eine der Protagonistinnen des CBE, wenn es um die Flüchtlingshilfe für die ukrainischen Flüchtlinge geht. Hallo Anna, wie geht's dir?
Hallo Ralf, mir geht's gut. Also ich kann nicht klagen und ich bin froh, dass ich gesund bin und weiter hier arbeiten kann.
Ihr habt die ukrainischen Flüchtlinge, aber ich habe schon gehört, so viele werden unter Umständen gar nicht kommen, weil gar nicht so viele Räumlichkeiten zur Verfügung stehen.
Genau, also erstmal, wir haben keine ukrainischen Flüchtlinge, sondern die Geflüchteten, die zu uns kommen, können über das CBE ehrenamtliche Unterstützung bekommen. Die können wir organisieren und das versuchen wir gerade, aber wir sind nicht die Einzigen, die hier in Mülheim natürlich ganz viel Hilfe anbieten. Es gibt alle Organisationen im Umkreis versuchen zu helfen, sei es die Caritas, die Diakonie, die AWO. Es wird gesammelt, es wird gespendet. Auch dort wird es ehrenamtliche Hilfen geben, das Deutsche Rote Kreuz. Also ich glaube, da ist wirklich sehr, sehr, sehr viel Hilfsbereitschaft überall. Ganz viele Unternehmen haben uns angerufen, viele Menschen haben uns angerufen, die selbst helfen möchten. Also ich glaube, das fehlt jetzt nicht. Die Hilfsbereitschaft ist da.
Ganz wichtig in dem Zusammenhang, ihr feiert am 20. März ein großes Nachbarschaftsfest in Speldorf.
Ja, richtig. Also wir wollen gerne den Frühling begrüßen und trauen uns sozusagen jetzt erstmal wieder zu feiern in diesem Jahr und hoffen, dass die Sonne uns hold ist und uns feiern lässt. Und da wollen wir mit ganz vielen Angeboten, sei es der Kletterturm, wenn er denn nächste Woche über den TÜV kommt, da warten wir noch drauf, dann darf er nämlich bei uns mitmachen. Dann kommt die SPD, Ortsverein, der mit gegrillten Würstchen aufwartet, worüber ich mich auch freue. Der MSB kommt und bietet Kinderspielmöglichkeiten an. Und ja, wir wollen dann zusammen feiern. Die Nachbarn sind eingeladen, auch mit Kuchen oder Salaten bei uns vorbeizukommen, sodass wir dann halt eben auch einen großen Tisch mit vielen Speisen anbieten können. Da möchten wir dann auch mit den Geflüchteten, die hier in Speldorf leben und auch schon längst da sind. Wir haben hier in der Unterkunft über 100 Bewohnerinnen, die auch eingeladen werden zum Feiern und selbst mithelfen, sodass wir dann halt eben schönes, großes Fest machen können. sind für die Speldorfer hier in der Umgebung. In der Hunsbuschstraße, zwischen Hunsbuschstraße und Hornhof auf den Wiesen, dass wir da halt wieder zusammen feiern. Der Chor kommt, der Charisma Chor, ein Akkordeonspieler, der Silvester Petsche wird uns was vorspielen. Wir werden also Musik haben, wir werden essen, trinken und wir wollen ein bisschen gemütlich feiern. Zwischen 15 und 18 Uhr.
Anna, vielen lieben Dank. Und ich hoffe dann, dass ihr am 20. bei genauso schönem Wetter wie heute feiern könnt. Und falls noch Nachfragen sind bezüglich der Ukraine-Geflüchteten und der Engagements für diese Ukraine-Geflüchteten, sollen sie sich an dich wenden, wenn es um den Linksruhrbereich geht, und an die Gilbert Driesen, wenn es um den Rechtsruhrbereich geht. Das ist richtig, ne?
Ja, Sie können natürlich auch zentral beim CBE sich melden. Sie können auf unserer Homepage sich sogar online anmelden. Da kriegen Sie auch Unterstützung. Und wir haben am 23.03. auch eine Infoveranstaltung online. Da können sich also auch alle anmelden, die Interesse haben, zu erfahren, was überhaupt gemacht wird. Da werden wir also online eine Infoveranstaltung anbieten zwischen 18 und 19.30 Uhr.
Alles klar. Anna, vielen lieben Dank und wir bleiben in Kontakt.
Ja, sehr gerne. Und bis bald und alles Gute an alle.
Okay, tschüss.
Tschüss.
Ja, und wie bei jedem guten Podcast unterhalten sich jetzt die Podcastmacher mal intern über wichtige politische Themen. In dem Fall logischerweise, könnt ihr nachvollziehen, spielt natürlich bei uns auch der Ukraine-Krieg eine Rolle. Hallo Max, wie geht's dir?
Hallo Ralf, mir geht's sehr gut. Trotz den natürlich negativen Nachrichten, die wir alltäglich vernehmen bezüglich des Ukraine-Konflikts, dem Ukraine-Krieg, dem Einmarsch der russischen Kräfte in die Ukraine. Wenn du mich persönlich fragst, mir geht's eigentlich ganz gut, ja. Ich hoffe, dir auch.
Ja, mir geht's auch klasse. Ich persönlich bin der festen Überzeugung, die ganze Geschichte ist in 2 Monaten ausgestanden. Wie siehst du die Sache?
Meine Vermutung ist, dass wir in 2 Monaten leider noch eine viel schlimmere Situation haben werden, als wir die eben jetzt haben. Ich kann das Ganze gar nicht so direkt begründen, sondern eher, also sagen wir mal mit Fakten begründen, sondern eher mit so einer Art Bauchgefühl. Ich hatte das ja auch vorhin schon so ein bisschen in unserem Gespräch angeführt. Ich hatte vor 2, 3 Tagen einen Bericht in der Neuen Zürcher Zeitung gelesen, wo so ein bisschen ein Vergleich gezogen wurde von diesem Ukraine-Konflikt, von diesem Ukraine-Krieg, dem ersten Tschetschenien-Krieg. Auch da war es eben so, dass die Russen gedacht haben, dass sie relativ schnell einmarschieren können, relativ schnell Gebietsgewinne bekommen und die Moral der Tschetschenen relativ schnell brechen. Und das war eben nicht der Fall. Und ich gehe davon aus, dass wir, und so sieht ja zumindest so die erste Entwicklung aus, eine ähnliche Entwicklung jetzt im Ukraine-Konflikt haben werden. Ja, es ist eine sehr, sehr spannende Entwicklung, weil man ja im Vorhinein gedacht hat, das wird ein relativ leichtes Spiel für die Russen. Die haben 170.000 Mann an den Grenzen zur Ukraine und auch in Belarus, also in Weißrussland, zusammengezogen. Und man hat nicht damit gerechnet, dass die Ukrainer sich so stark und so effektiv auch wehren können, ne, gegen die Russen. Ich glaube, dass die Russen aufgrund der hohen Verluste, ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich auch schon Zahlen gelesen, die sind ja auch noch nicht nach offizieller Stelle bestätigt. Ich glaube, die Ukrainer sprechen gerade von 10.000 gefallenen Soldaten. Die Russen haben, glaube ich, jetzt maximal so 500, 600 oder sowas bestätigt. Wie dem auch sei, selbst wenn es 5.000 sind, dann natürlich extreme Verlustzahlen. Und ich könnte mir nicht vorstellen, dass die Russen ja da so klein beigeben werden, dass Putin so klein beigeben wird. Und ich denke mal, dass das Ganze sich noch mehr eskalieren wird am Ende des Tages.
Ich bin schon relativ sicher, wie du auch, dass die Ukraine den Russen mehr als erwarteten Widerstand leistet. Und ich kann mir auch vorstellen, Putin ist ja am Anfang mit der Maßgabe einmarschiert, eine Friedensmission mehr oder weniger zu fahren. Der hat ja seinen Soldaten mehr oder weniger vermittelt, die Ukrainer stehen am Straßenrand und begrüßen die mit Blumen, Brot und Salz. Und das ist ja offensichtlich nicht der Fall gewesen. Ich glaube, dass auch sehr viele russische Soldaten von der Expedition in die Ukraine einen ganz anderen Eindruck hatten, als sie da reingefahren sind. Ich glaube, dass die Moral der Truppe extrem schlecht ist, weil die einfach mit so einem Guerillakrieg, das ist ja fast nicht gerechnet haben.
Ja, also definitiv interessante Entwicklung, auch ja, was so Militäranalyse für Verfahren angeht, was wir vielleicht früher in den Planspielen hatten, ne, von NATO-Planspielen, also wenn der Warschauer Pakt in die Bundesrepublik einmarschiert wäre, hat sich dann so in so großen Panzerschlachten in der norddeutschen Tiefebene wiedergespiegelt. Was wir jetzt dort sehen, ist, wie du schon gesagt hast, eine asymmetrische Form, eine paramilitärische Form der ukrainischen Armee. Wir hatten da auch schon mal vor 2 Wochen drüber gesprochen gehabt, kann ich auch den Zuhörerinnen und Zuhörern empfehlen. Es gibt einen Ex-Fremdenlegionär, Thomas Gast, der auch Autor ist verschiedenster, ja, militärspezifischer Fachliteratur, der eben auch mit ukrainischen Soldaten gesprochen hat und die mal über die Taktik, also vor dem Einmarsch der Russen gesprochen hat. Und es war wohl so, dass die ukrainische Armee, so habe ich es auch vernommen, auch aus diesen Interviews, ja, in ihrer Ursprungsform diese klassische Divisions- und Brigadenform hatte. Man ist davon ausgegangen, man hat tatsächlich eine statische Armee, die auch dann wirklich im Verband versucht, gegen die Russen vorzugehen. Was wir jetzt eben aktuell sehen, ist, dass als die Russen einmarschiert sind, diese Verbände sich fast gesplittet haben, also aufgeteilt haben, gar nicht mehr in dieser Verbundsform waren, um eben für die russische Artillerie oder für die russische Armee und für die russische Aufklärung ein möglichst schwieriges Ziel darzustellen. Also es gibt gar nicht mehr diese klaren Linien, sondern die sind ziemlich verschwommen. Die ukrainischen Soldaten, gibt da jetzt auch aktuell sehr, sehr viele Videos davon, wie die russische Armee bekämpft wird. Da sieht man dann beispielsweise ukrainische Soldaten auf Dächern mit Panzerabwehrlenkwaffen. Ja, das ist natürlich sehr, sehr schwer für die Russen, da Gebietsgewinne eben durchführen zu können, weil man rein theoretisch hinter jeder Ecke, ja, hinter jedem Hausdach, hinter jeder Fassade theoretisch einen ukrainischen Soldat erwarten muss. Und gerade bei diesen Panzerabwehrlenkwaffen, man muss sich das ja mal so vorstellen, man hat ja dort relativ flaches Terrain. Ja, man hat das natürlich bewaldet, aber wenn man jetzt da eine Ortschaft vor sich hat und diese Waffen haben eine Reichweite 4 bis 8 Kilometer, dann ist das natürlich für die klassische Panzerwaffe zermürbendes Ereignis. Ja, die schießen da aus 4, 5 Kilometern und die haben eigentlich in ihrer eigenen Wirkung da überhaupt gar keine Möglichkeit, gegen vorzugehen. Ne? Und das, was man jetzt eben sieht und das, was man jetzt eben auch als Angst mit sich bringt, ist, dass man diese Truppen, die sich jetzt gerade um Kiew befinden, also diesen Kessel um Kiew ziehen, dass die gar nicht erst vorrücken sollen, sondern dass man eher versucht, durch diesen Kessel ja, Nachschubengpässe bei den Ukrainern auszulösen und dann eben mit gezielten Luftschlägen die Moral der Ukrainer, die Moral der Verteidiger in Kiew so zu senken, dass man dann mit möglicherweise, so sind ja so die Planspiele, die man jetzt eben vernehmen kann, dort dann eben einmarschiert. Egal wie es kommen wird. Und das ist ja das, was man jetzt aus diesem Konflikt mitnehmen kann. Moderne Konflikte, so wie wir sie jetzt vorfinden, sind halt sehr verlustreich, ne? Definitiv. Also diese Planspiele, die wir dann noch in den 80er und 90er haben, die sind eindeutig nicht mehr mit dem gleichzusetzen, was wir jetzt gerade aktuell da erleben.
Die Frage ist jetzt natürlich, wenn wir uns nächste Woche wieder zusammensetzen und die Ereignisse der kommenden Woche diskutieren, ist Kiew dann bereits eingekesselt oder schafft die ukrainische Armee es, sich da noch weitere Freiheiten zu erkämpfen?
Das ist eine interessante Frage. Ich persönlich glaube, dass die Russen sich das nicht nehmen lassen werden und dass sie den Kessel um Kiew schließen werden. Man sieht das ja schon in anderen Großstädten. Man hat das jetzt gesehen an Charkiw, man hat das gesehen an Mariupol. Das sind ja alle Städte, die jetzt unheimlich unter der Kraft der russischen Luftwaffe, der russischen Luftüberlegenheit leiden. Und ich glaube, dass die Russen es spätestens, das ist jetzt meine vorsichtige Prognose, bis Mitte nächster Woche schaffen werden, den Kreis um Kiew gezogen zu haben. Wenn sich bis dahin eben nicht auf politischer Ebene gegebenenfalls was ändern wird. Wo ich dir recht gebe, ist, wir haben ja all die Bilder gesehen von diesem riesigen langen Militärtransport, so der Konvoi, ja, dieser 50 Kilometer langen Konvoi, der eben da stecken geblieben ist. So ist zumindest das, was man daraus deutet. Und die Frage ist halt jetzt, man hat ja jetzt auch wieder aktuelle Bilder gesehen, dass dieser Konvoi sich langsam eben in so Ringstellung um Kiew begibt, um eben in Angriffsposition zu gehen, was eben darauf deuten lässt, dass diese Nachschubsengpässe, die die Russen an diesem Konvoi hatten, bezogen auf Logistik, konkret, also Benzin, Munition und Ersatzteile, dass das Ganze jetzt wohl zumindest ein Stück weit geklärt ist und gehe davon aus, dass die russische Offensive eigentlich noch Tage davon entfernt ist, diesen Kreis um Kiew zu ziehen. Ich glaube aber nicht, dass die Russen direkt in Kiew einmarschieren werden, sondern eher, wie gesagt, diesen Ring um Kiew ziehen und dann versuchen halt eben mit Luftschlägen die Moral der ukrainischen Verteidiger zu brechen.
Also warten wir mal die Ereignisse der nächsten Woche ab. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass die ukrainische Armee so viel Gegenwehr bietet, dass den Russen der Kessel um Kiew nicht gelingt. Zumal ich auch sehr überrascht bin, dass sie jetzt, wo sie die Großstädte fast alle unter Feuer genommen haben, dass sie jetzt plötzlich auch anfangen, das ukrainische Hinterland zu beschießen. Ich bin aber auch der festen Überzeugung, dass Putin gar nicht genügend Soldaten hat aktuell, um die gesamte Ukraine zu fluten.
Da gebe ich dir vollkommen recht. Die Frage, die man sich natürlich immer stellen muss, ist, inwiefern sichert man Gebietsgewinne? Ne, wir haben ja eben diese paramilitärische Form der ukrainischen Streitkräfte, diese Asymmetrie da drin. Und das Riesenproblem ist ja, das eine ist ja eben Gebietsgewinne zu generieren, das andere ist eben diese Gebietsgewinne zu halten. Die Truppen, die man eben dafür abstellen muss, die sind eben keine kleine Anzahl, sondern die sind eben auch in großer Mannstärke vorhanden und die fehlen einem dann eben möglicherweise an anderen Stellen. Das ist zumindest, und da gebe ich dir vollkommen recht, mit den Kräften, die die Russen zumindest jetzt mit dem Datenstand, den wir haben, dort vorhanden haben, glaube ich nicht möglich. Definitiv nicht. Dafür sind die Ukrainer auch zum jetzigen Zeitpunkt zu stark bewaffnet und haben auch schon viel zu viele Teile ihrer Bevölkerung mit Waffen und Munition ausgestattet. Wir haben das ja in der Vergangenheit gesehen. Da wurden ja teilweise unter bestimmten Kriterien auch an Zivilisten Waffen verteilt, sogar, wenn ich es richtig vernommen habe, auch an Gefängnisinsassen, wenn die eben bestimmte Kriterien erfüllt haben. Und das zeigt eigentlich den ganzen Willen und den ganzen Mut, den die Ukrainer haben, um sich eben dieser vermeintlich russischen Übermacht eben entgegenzustellen.
Max, nächste Woche gleiche Zeit, gleiche Stelle und wir werden darüber diskutieren, wie weit sich der Ukraine-Krieg weiterentwickelt hat.
Und man kann eben nur hoffen, dass dieser Konflikt möglichst schnell sein Ende findet. Ich vermute aber, dass ein sehr langer und leider wahrscheinlich auch ein sehr verlustreicher Krieg sein wird. Und das ist ja nun mal die Quintessenz aus dem Krieg. Und das ist ja leider immer so, die Ärmsten unter uns, die Ärmsten unter den Ukrainern und die Ärmsten unter den Russen darunter leiden müssen. Unter politischen Entscheidungen, wofür die Ausführenden leider meistens wenig können.
Alles klar, dann sage ich mal erstmal bis nächste Woche, Max.
Bis nächste Woche, Ralf. Danke.